Die Frage ist, inwieweit man in der Evangeliumsverkündigung auf die Erlebnisorientierung der Moderne eingeht und wie das konkret dann aussehen kann. Das ist natürlich die Frage aller Fragen. Die 120%-Fragen kommen immer zuerst. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich will mal allgemein anfangen, ich weiß es auch nicht genau. Hier zu sagen, ich weiß es, es geht so und so, das wäre natürlich völlig hirnrissig. Eins sollte klar geworden sein nach diesem Vortrag: Erlebniselemente im Gottesdienst können die Evangeliumsverkündigung überdecken. Und das ist das Problem. Ich bin ja nicht gegen so ein Fußballspiel oder irgendwie sowas. Die können ja auch wegen mir Fußball spielen, die frommen Prominenten. Aber wenn das hinterher hängen bleibt bei den Leuten, nicht, dass Ulrich Panzani da wieder ein Tor geschossen hat oder sonst was, dann haben sie nicht viel verstanden. Also ich würde mal so sagen, lassen Sie uns da ganz offensiv rangehen und sagen, natürlich kann es erlebnisorientierte Dinge im Gottesdienst geben, prinzipiell. Aber sie sollen bitte schön im Rahmen bleiben. Sie sollen auch nicht das sein, wofür die Leute dann in den Gottesdienst kommen. Die Predigt soll im Mittelpunkt stehen. Und nicht wegen dem Prediger wiederum, sondern wegen der Verkündigung des Wortes Gottes. Und das muss in einer Gemeinde ganz klar sein. Und wenn ich das weiß in einer Gemeinde, dass diese Dinge klar sind, dann kann ich auch mal drüber hinwegsehen, wenn da also irgendjemand wieder seine irgendwelche Zeugnisse loslässt, wo ich also manchmal mir die Haare krausen im Nacken, weil da irgendwelche Intimdinge wieder losgelassen werden oder jemand einen Salto macht oder einen Handstand oder was weiß ich. Das kann man dann auch mal ertragen. Das ist dann auch nicht so wesentlich. Das Wichtige ist, dass das Wichtigste bleibt. Und das ist die Hauptsache, dass die Hauptsache bleibt. Und in diese Richtung meine ganz allgemeine und nicht befriedigende Antwort an Sie. Ja, erst hier vorne.
Um es mal konkret zu fragen. Würden Sie das, was Pro Christ als Vorprogramm, der Erlebnisteil gebracht hat, im Rahmen betrachten? Ist doch das Wesentliche geblieben, um mal konkret zu werden?
Die Frage ist, ob bei Pro Christ, der augenblicklich laufenden oder gelaufenen Evangelisation, das Vorprogramm erlebnisorientiert war und ob das im Rahmen war. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich war nur an einem Abend da. Deswegen kann ich da also kein Urteil drüber mehr erlauben. Eigentlich der Abend, den ich erlebt habe, das war der Mittwoch, war so. Nun müssen Sie natürlich immer dazu sagen, es gibt ja schon ein halbstündiges oder 20-minütiges Vorprogramm auch vor Ort. Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Das habe ich jetzt nur in Gießen miterlebt. Und dann kommt ja erst das halbstündige oder dreiviertelstündige Vorprogramm in Nürnberg. Ja, das kommt ja nochmal dazu. Was ich erlebt habe, es hielt sich wirklich im Rahmen. Also es war kein Clown da, es war auch kein Trollala da oder sonst was. Es war ein recht gutes Theaterstück. Theaterstücke sind ja immer zweischneidig. Sie können ja fürchterlich wegführen vom Eigentlichen, aber sie können auch sehr gut hinführen. Und dieses Theaterstück, ich habe nur das eine gesehen, führte tatsächlich sofort zur Predigt und in der Predigt wurde auch darauf eingegangen. Sicherlich muss man sagen, Ulrich Pazzani ist einer der wenigen Evangelisten noch in Deutschland, von denen ich sagen würde, dass sie sehr deutlich über Sünde reden. Und Sie können ja mal pro Christ denken, was Sie wollen, aber an dem Punkt analysieren Sie mal Evangelisationspredigten. Sie finden kaum noch Leute, die Sünde beim Namen nennen. Und die Predigt steht im Mittelpunkt. Das muss man sagen, auch von der Länge her. Pazzani hat am Mittwoch sehr lange gepredigt. Ich dachte sogar fast zu lange. Und wenn ich das sage, dann heißt das schon was, weil ich auch immer sehr lange predige. Also da muss ich sagen, von dem Aspekt. Aber es ist immer eine Gratwanderung. Es ist immer eine Gratwanderung. Und da muss man also im Gespräch bleiben und bei sich selbst auch aufpassen. Ja, bitte?
Wie würden Sie in dem Zusammenhang diesen Vers da von Paulus auslegen, bin ein Juden geworden wie ein Jude oder Griechen, wie ein Grieche? Das fand ich eigentlich immer ziemlich hilfreich, dass die Auslegung.
Ja, ich meine, mit dem Vers wird natürlich alles gerechtfertigt. Ja, es ist wirklich so. Also das ist jetzt gar nicht gegen Sie persönlich, nicht? Das wird natürlich immer, also das merke ich ja auch in der Bibelkritik und so, da wird aber also die dollsten Dinge mit gerechtfertigt in diesem Satz. Eins muss klar sein, diese Aussage des Paulus sagt überhaupt nichts darüber, über Lehre. Also er hat sich nicht die Lehre der Juden angepasst, um ihnen ein Jude zu werden. Natürlich ist es so, dass Paulus immer wieder darauf geachtet hat, den Leuten kein Anstoß zu sein. Und das hoffe ich, tun wir ja wohl auch. Anstoß also in dem Sinne, dass er schon versucht hat, auch die zeitgeschichtlichen Umstände auch zu tolerieren, die da war. Stellen Sie mal vor, er ging ja sogar in die Synagoge. Also es ist ja schon ein Punkt, nicht als überzeugter, bekennender Christ in eine Synagoge zu gehen. Aber er ging ja nicht da rein, um mit denen jetzt zu opfern, sondern um das Evangelium zu verkünden. Und deswegen würde ich die ganze Sache so auslegen, wir sollen uns wirklich Mühe geben, auf dem Niveau der Leute das Evangelium unter die Leute zu bringen. Wegen mir mit Luther zu sagen, den Leuten aufs Maul schauen, das ist absolut notwendig. Das ist übrigens ein Akt der Liebe. Das ist nichts anderes als Liebe. Wenn ich die Leute liebe, dann tue ich das automatisch. Das hat aber nichts mit Anpassung an den Zeitgeist zu tun. Paulus kann sehr scharf gegen den Zeitgeist seiner Zeit zu Gericht gehen. Also diese ganzen Aussagen müsste man mal genau analysieren. Denken Sie an die Areopagrede. Nicht Paulus vor den ganzen Philosophen. Hochinteressant, das mal zu analysieren. Er geht ganz stark auf ihre Argumentationsmuster ein. Er kennt ja die Philosophen. Er zitiert sie sogar indirekt. Aber an einer ganz entscheidenden Stelle geht er nicht mit. Das ist die Stelle mit der Auferstehung. Sie kennen die Geschichte. Wenn es an Anastasis geht, an die Auferstehung, dann war das Gespräch beendet. Und genauso sehe ich das auch. Wir müssen die Mitte Mitte sein lassen. Und die Peripherie ist relativ sekundär. Aber es muss dazu kommen, dass wir zu der Mitte kommen. Sonst ist alles umsonst. Darf ich Ihnen noch eins vermitteln, was mich sehr im Augenblick bewegt, ist ein Buch, was ich Ihnen empfehlen möchte, von Klaus-Peter Jörns. Das Buch heißt Die neuen Gesichter Gottes. Klaus-Peter Jörns, J-Ö-R-N-S. Das sollten Sie dringend haben, wenn Sie in der Gemeindearbeit stehen oder Gemeindewachstum, Gemeindegründungsarbeit. Das ist eine statistisch-empirische Untersuchung über das Gottes- und Religionsbild der Deutschen. Ganz neu erschienen im Beck Verlag in München 1997. Ich habe kaum ein Buch gelesen in den letzten Jahren, was mich so tief bewegt hat. Daran wird deutlich, dass der moderne Mensch heute wieder zutiefst religiös ist. Aber die Formen der Religion haben sich total verändert. Deswegen heißt dieses Buch auch Die neuen Gesichter Gottes. Aus dem Buch wird deutlich, dass die Menschen heute Formen von Gott gefunden haben und von Religion, die tief hier mit dieser Erlebnisgesellschaft durchdrungen sind. Was heute die Menschen interessiert, das ist die Diesseits-Religion. Ich habe das mehrfach angedeutet. Die Leute wollen nicht mehr in den Himmel. Das ist ein großes Problem. Also früher wollten die Leute da irgendwie in den Himmel. Heute sagen 90% der Deutschen, es gibt einen Himmel. Also man meint es ja nicht. 90% sagen, es gibt einen Himmel. Und da wird die zweite Frage gestellt, was stellst du dir denn vor unter Himmel? Und da geben 90% der 90% an, dass es etwas Diesseitiges ist. Der Himmel auf Erden. Also meine Bedürfnisse und Wünsche sollen befriedigt werden, dann habe ich ja hier den Himmel. Und genau das Gleiche wird dann in der Gegenübertragung bei der Frage nach der Hölle gestellt. Wissen Sie, dass 90% aller Deutschen an die Hölle glauben? Ich war ja platt. Ich dachte, die glauben gar nicht mehr an die Hölle. Die glauben alle noch an die Hölle. Aber von den 90% sagen wieder 90%, die Hölle, das sind irdische Begrenzungen des Menschen. Also Krankheit, Seuche, Krieg. Wir müssen ja aufpassen, was wir sagen. Wir reden von der Hölle auf Erden. Und das haben sich die Leute gemerkt. Die Hölle ist zutiefst irdisch geworden. Deswegen müssen wir auch lernen, natürlich immer mit den Begriffen vorsichtig zu sein. Die Leute verstehen darunter etwas völlig anderes, als wir darunter verstehen. Also wenn Sie mal Zeit haben, das Buch ist hochinteressant. Es gibt also da 100 Fragen etwa, die gestellt und ausgewertet werden, empirisch, was die Leute heute alles glauben. Vielleicht darf ich da, bevor Sie mich hier also rausschmeißen, noch eins dazu sagen, ist ja sehr spät jetzt schon. Aber die Sache mit der Prinzessin Diana hat mich sehr bewegt. Da merken Sie mal, wie tief religiös die Menschen sind. Was mit dieser Frau gemacht worden ist nach ihrem Tod, ist hochinteressant. Ist hochinteressant. Die Leute wollen heute wieder Heilige haben. Ist auch hochinteressant. Ein aufgeklärter Zeitgenosse am Ende des 20. Jahrhunderts sehnt sich nach einer Heiligen. Die Frau wird ja vergötzt. Was da heute an Profit auch draus geschlagen wird, an Büchern über Diana, ist ja fürchterlich. Die Leute haben ja Kerzen aufgestellt an Plätzen, wo diese Diana mal sich aufgehalten hat. Das ist eine neue Form von Religion. Und wir müssen uns als Christen wirklich Gedanken machen, wie erreichen wir diese Menschen, die wieder religiös sind, aber ganz anders, als wir das erwartet haben. bis hin in die Jugendszene hinein. Auch da wird bei Jörns einiges gemacht, was Jugendliche heute, wie religiös sie geworden sind mit ihren Rockstars und auch mit den Prominenten in der Musikszene da, das ist ein weites Feld. Das überlasse ich Ihnen gerne in der praktischen Arbeit, aber ich wünsche Ihnen auch viel Kraft, viel Stärke bei all dem, was Sie tun, dass Gott Sie segnet, verzagen Sie nicht. Christen sind Hoffnungsträger in einer hoffnungslosen Welt. Und wenn einer Licht und Salz ist, dann sind wir es. Und wir haben den Leuten was zu sagen. Und ich bin froh und dankbar, dass wir den Sinn des Lebens gefunden haben und diesen Sinn weitergeben können an eine Generation, die auf der Suche ist nach Sinn. Gott segne Sie.